Ja, ich möchte Sie auch alle ganz, ganz herzlich grüßen und auch schon mal Danke sagen, auch für Ihr Erscheinen und ganz einfach auch unseren Herrn danken, dass er uns immer wieder diese Möglichkeit auch schenkt, dass wir, wie jetzt hier auch, sonntags im Rahmen des Gottesdienstes zusammenkommen dürfen, um auch seinen heiligen Namen zu loben und zu preisen. Und ich möchte jetzt auch noch kurz ein Gebet sprechen, bevor wir dann in das Thema einsteigen. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen, dass du uns ja jedes Mal neu auch diese Möglichkeit schenkst, dass wir hier in der Zionshalle auch den Gottesdienst begehen dürfen, Herr, dass wir diese innige Gemeinschaft mit dir haben dürfen, in der Gewissheit, du bist unten unter uns, Herr. Und dafür danken wir dir und wir bitten dich, dass du jetzt auch alles Störende hinwegnimmst, dass wir uns nicht ablenken lassen durch irgendwelche Gedanken oder was auch immer, nein, dass wir wirklich bei dir sind, Herr. Bei dieser Gemeinschaft, bei dem Wort, Herr, und in der Gewissheit, dass du gegenwärtig bist. Hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, wenn wir uns jetzt heute Morgen mit dem Buch des Propheten Habakuk befassen, so möchte ich uns zunächst einmal einen kleinen Überblick über die Geschichte Israels verschaffen, ganz einfach, um jetzt auch die Zeit zu verstehen, in welcher der Prophet Habakuk weissagte. Ungefähr so um 950 vor Christus, ich will jetzt gar nicht näher auf die Chronologie eingehen, ja, sagen wir einfach mal ungefähr so um 950 vor Christus, da erfolgte nach dem Tod von König Salomo die Trennung des 12-Stämme-Gebietes Israel in ein Nord- und in ein Südreich. Und Grund hierfür war, dass Salomos Sohn und rechtmäßiger Nachfolger Rehabiam sich bei einem Großteil des Volkes unbeliebt gemacht hatte, da er nämlich die Steuern bzw. die Abgaben massiv erhöhte. Da kann man nur sagen, es ist halt nicht jeder so leidensfähig, ne, wie das deutsche Volk, dass jede Steuererhöhung ohne Murren über sich ergehen lässt. 1. Könige, Kapitel 12. Da finden wir diese Begebenheit. 1. Könige, Kapitel 12. Ich will uns mal einige Verse lesen. Es beginnt mit Vers 1. Also jetzt nach dem Tod von Salomo kam Israel, die Stämme kamen zusammen, um eben Rehabiam, seinen Sohn, letztendlich zum König zu ernennen. Und da heißt es in Kapitel 12, Vers 1, 1. Könige, Kapitel 12, Vers 1, und Rehabiam ging nach Sichem, das war jetzt im Norden von Israel, denn ganz Israel war nach Sichem gekommen, um ihn zum König zu machen. So, und nachdem nun die verschiedenen Stämme ihre Abgesandten auch gesandt hatten zu Rehabiam, konfrontierten sie ihn mit folgender Frage oder Feststellung, nämlich dann in Vers 4, 1. Könige, Kapitel 12, Vers 4. So sprechen jetzt die Abgesandten zu Rehabiam, dein Vater, also Salomo, dein Vater hat unser Joch hart gemacht. Du aber erleichtere nun den harten Dienst deines Vaters und sein schweres Joch, das er auf uns gelegt hat. Dann wollen wir dir dienen. Aber anstatt jetzt auf den Rat der Ältesten zu hören, die ihn daraufhin rieten, die Abgaben zu senken, hörte Rehabiam auf das, naja, ich will mal sagen, junge Gemüse, ne, die zwar keine Lebenserfahrung, aber dafür einen großen Mund haben. Ähnlichkeiten mit noch lebenden und freitags demonstrierenden Personen wären jetzt rein zufällig. Aber so geht es dann hier weiter. 1. Könige, Kapitel 12, dann ab Vers 6 folgende, und ich fasse das einfach mal nur zusammen, auszugsweise wiedergegeben, 1. Könige, Kapitel 12, ab Vers 6, da hielt der König einen Rat mit den Ältesten, die vor seinem Vater gestanden hatten, als er noch lebte. Und sprach, wie ratet ihr, dass wir diesem Volk antworten sollen? Sie sprachen zu ihm, Wenn du heute auf sie hörst und zu ihm gute Worte sprichst, so werden sie deine Knechte sein dein Leben lang. Aber er verwarf den Rat der Ältesten und hielt Rat mit den Jungen, die mit ihm aufgewachsen waren, und er sprach zu ihnen: Was ratet ihr? Da redeten die Jungen zu ihm und sprachen: Dem Volk, das zu dir gesagt hat, dein Vater hat unser Joch zu schwer gemacht, du aber mache es uns leichter, dem sollst du so antworten: Mein kleiner Finger ist dicker als die Lenden meines Vaters. Und nun, wenn mein Vater ein schweres Joch auf euch gelegt hat, so will ich euer Joch noch schwerer machen. Hat mein Vater euch mit Geißeln gezüchtigt, so will ich euch mit Skorpionen züchtigen. Ja, und diese wahrlich harte Rede war schließlich der Auslöser, dass sich daraufhin zehn der 12 Stämme Israels von Rehabiam lossagten und stattdessen Jerobiam aus dem Stamm Ephraim zum König erwählten. Und da kann man wirklich nur sagen, so wie es auch in den Sprüchen geschrieben steht, in Sprüche Kapitel 29, Vers 4, ein König, der für Recht sorgt, der gibt seinem Land Bestand. Aber wer nur Abgaben erhebt, zerstört es. Und hier verkneife ich mir jedweden Kommentar, was die Steuerpolitik meines geliebten Vaterlandes anbelangt. Einfach um dem gerecht zu werden, wie es dann auch weiter lautet in den Sprüchen: Ein Trottel lässt jeden Ärger heraus, ein Weiser hält ihn zurück. Und damit kommen wir zum Thema. Aufgrund dieser unweisen Entscheidung kam es jetzt also zu der Teilung des 12-Stämme-Gebietes Israel in ein Nordreich, ab sofort Israel bzw. Ephraim genannt, mit der späteren Hauptstadt Samaria, und dem Südreich, ab sofort Juda genannt, mit Jerusalem als Hauptstadt. Und das heißt, Rehabiam, dem Sohn Salomos, dem blieben jetzt nur noch 2 Stämme, die ihm die Treue hielten, nämlich Juda, er war ja selber ein Judäer, und der kleine Bruder von Juda, nämlich Benjamin. Gehen wir einen Schritt weiter. Dann, so gut und gerne 200 bis 250 Jahre später, wurde jetzt das Nordreich Israel durch die Assyrer besiegt und deren Einwohner verschleppt. Und das war praktisch ja dann auch das Ende des Nordreiches Israel, so um 720 vor Christus. Und seitdem sprechen wir im Übrigen ja auch von den 10 verlorenen Stämmen Israels, da sich diese inmitten des Assyrischen Reiches mit den übrigen Völkern vermischten. Und eine solche Mischgruppe, das waren beispielsweise die Samariter. Nachzulesen im 2. Buch Könige, Kapitel 17. Dann weitere gut 20 Jahre später wurde jetzt auch das noch verbliebene Südreich durch die Assyrer ebenfalls massiv bedroht, aber durch die Buße Hiskias, dem König Judas, und seines bittenden und auch aufrichtigen Flehens wurde Juda noch einmal durch das Eingreifen Gottes verschont, und die assyrischen Truppen, die unter Sanherib bereits vor den Toren Jerusalems standen, mussten abziehen. Alles nachzulesen im 2. Buch Könige ab Kapitel 18. Ja, und wie es dann nun mal so ist, so hat jede Zeit ihr Ende. Und auch die Assyrer, die damalige Weltmacht, die verloren nun mehr und mehr ihre Vormachtstellung, und zwar an das aufstrebende Babylonien. Und damit kommen wir zu Habakuk und dem noch verbliebenen Südreich Juda. Habakuk, er weiß, sagte in Juda ungefähr so um 610 vor Christus. Und das war die Zeit, wo jetzt gerade diese Wachablösung stattfand, wo Assyrien immer weniger an Macht einbüßte und auf der anderen Seite eben die Babylonier jetzt zur Weltmacht aufstiegen. Ja, und wie das Nordreich Israel zuvor, so war ja auch Juda längst dem Gott ihrer Väter untreu geworden und das drohende Gericht in Form der Verschleppung in das babylonische Exil, es stand nun unmittelbar bevor. Und genau das ist jetzt das Thema des Propheten Habakuk, in welches wir nun hineinschauen wollen. Würden wir diesem Buch eine Überschrift geben wollen, dann könnten wir es nennen Gottes Heiligkeit und der Triumph des Glaubens. Und wenn wir das Buch Habakuk mit den übrigen Propheten, insbesondere mit den übrigen kleinen Propheten vergleichen, ja, so stellen wir fest, dass sich der ganze Aufbau und Stil des Buches in vielfacher Hinsicht von denen der anderen Propheten unterscheidet. Denn Habakuk, er weissagt nicht nur, nein, sondern er fragt und vor allem auch er hinterfragt. Und die ersten beiden Kapitel, das Buch Habakuk, es hat ja nur drei Kapitel, und die ersten beiden Kapitel sind praktisch ja ein Zwiegespräch zwischen Habakuk und Gott. Ein Dialog zwischen einem ratlosen und verwirrten Propheten und seinem souveränen Schöpfergott. Aber Habakuk, er wendet sich in seiner Verzweiflung und in seiner Ratlosigkeit auch direkt an Gott und erhält von diesem auch Antwort. Und das, liebe Geschwister, ja, das sollte doch auch eine Ermutigung für uns sein. In aller Verzweiflung und bei aller Ratlosigkeit dennoch nicht aufzuhören, zu beten und zu fragen. Hat es der Jesus seinen Jüngern nicht auch wiederholt eingetrichtert und immer wieder auch zum beharrlichen Gebet ermutigt? So beispielsweise im Lukas-Evangelium in Kapitel 11, wo es um das beharrliche Gebet geht, und da spricht der Jesus zu seinen Jüngern in Lukas 11, Vers 9, und ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und zwar beharrlich und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Habakuk hat angeklopft und Gott hat ihm die Türe geöffnet. Und betrachten wir dahingehend einfach mal den Anfang und das Ende seines Buches. Blicken wir in das Buch Habakuk hinein. Habakuk Kapitel 1. Wir hatten ja eben in der Einleitung auch den Beginn gehört. Habakuk Kapitel 1, lesen wir die ersten beiden Verse. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, oder wir könnten auch sagen Unrecht, doch du rettest nicht. Das ist der ernüchternde Beginn dieses Buches. Aber wie endet es? Kapitel 3. Kapitel 3, Vers 18, Vers 19. Kapitel 3, Vers 18, Vers 19. Ich will in dem Herrn jubeln. Ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Was für eine Wende. Man soll nicht meinen, dass es ein und derselbe Prophet ist, der hier schreibt. Was für ein Kontrast. Und die Parallelen zu Hiob, wie auch zu den Psalmen Davids, ja, die sind ganz offensichtlich, so dass das Buch Habakuk nicht nur ein Prophetenwort ist, sondern genauso gut auch zur Weisheitsliteratur zählen könnte. Schauen wir in das Buch hinein und betrachten wir, wie es jetzt zu dieser kolossalen, ja großartigen Wende kommen konnte zwischen dieser Verzweiflung, ich schreie zu dir und du hilfst nicht, und seinem schlussendlichen Bekenntnis: Gott, der Herr, ist meine Kraft. Wie gesagt, das Buch, es hat ja nur 3 Kapitel, und Kapitel 1 und Kapitel 2 können wir überschreiben mit Habakuks Fragen und Gottes Antwort. Lesen wir noch einmal die ersten 3 Verse aus dem ersten Kapitel. Kapitel 1, die ersten 3 Verse. Der Ausspruch, den der Prophet Habakuk geschaut hat: Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht? Warum lässt du mich Unrecht sehen und schaust dem Verderben zu, so dass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt? Und das, was Habakuk hier beklagt und verzweifeln lässt, ja, das ist gar nicht mal das kommende Verderben durch die Babylonier, wie man vielleicht meinen könnte, nein, nein, sondern das gegenwärtige Unrecht im Volk Juda. Wir hatten es ja bereits gesagt, dass Juda mittlerweile genauso abtrünnig geworden war wie Israel zuvor, und es herrschten geradezu die widerwärtigsten und abscheulichsten Zustände im ganzen Land und vor allem in Jerusalem. Und diese Abscheulichkeiten ließen Habakuk diese Fragen aufwerfen: Warum? Wieso und weshalb siehst du, Gott, diesem verächtlichen Treiben deines Volkes tatenlos zu? Wie kannst du das alles zulassen? Zumal ja ein gläubiger Überrest im Volk, zu denen Habakuk ja auch zählte, unter dieser Gottlosigkeit sehr wohl auch litt. Ja, und das ist doch heute nicht anders, oder? Wer unseren Herrn und Heiland wirklich liebt, ja, der leidet doch mit, wenn der Name Gottes durch den Schmutz gezogen und unser Herr Jesus verächtlich gemacht wird. Ja, tut es uns denn nicht weh, wenn wir sehen, dass die Heilige Schrift ja nicht nur nicht beachtet, sondern sogar ins Lächerliche gezogen wird? Schmerzt es uns denn nicht, wenn wir sehen, dass die Gebote Gottes mit Füßen getreten und regelrecht bekämpft werden? Kommen uns denn keine Tränen mehr, wenn das Böse zur Norm wird und selbst die Kirchen sich dem Zeitgeist unterwerfen? Ja, Habakuk, er stellt Fragen, wie sie die Menschen heute doch auch stellen. Und gerade doch auch wir, ja, gerade doch auch Christen, die, ja, die fragen sich doch so manches Mal, warum Gott schweigt und augenscheinlich unsere Gebete nicht erhört. Warum setzt Gott dem massenhaften Töten der ungeborenen Kinder denn kein Ende? Warum setzt Gott Könige und Regierungen ein, die ihn, den allmächtigen Schöpfer, mit Verachtung strafen? Warum lässt Gott es zu, dass gerade seine aufrichtigen Kinder, die ihn von Herzen lieb haben, weltweit ausgegrenzt, verfolgt und getötet werden und es fast niemanden interessiert? Die Menschen sind besorgt, ja, wegen der Gletscherschmelze. Aber dass Christen massakriert werden, das ist den meisten keine Zeile wert. Warum lässt Gott es zu, dass auch nach Golgatha sein geliebter Sohn mit Hohn und Spott überzogen wird? Über Schwule dürfen sie keine Witze machen, ja? Aber sobald es um den Namen Jesus Christus geht, ist jede widerwärtige Schweinerei erlaubt. Habakuk spricht in seiner Ratlosigkeit zudem davon, dass er ja bereits, ja wer weiß wie lange schon, gebetet, beziehungsweise wie es hier geschrieben steht, um Hilfe geschrien hat und Gott nicht hört. Noch einmal hier, Kapitel 1, Vers 2. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat, doch du rettest nicht. Und wie gesagt, auch Hiob und David stellten einst ähnliche Fragen und plagten jene Zweifel. Und Fragen und Zweifel sind auch erlaubt. Es stellt sich lediglich die Frage, an wen ich mich mit all meinen Sorgen, Zweifeln und Fragen wende. Ja, wo suche ich nach einer Antwort und wem vertraue ich mich an? Habakuk, er wendet sich an Gott und hat damit schon einmal die richtige Verbindung. Und Gott antwortet dem fragenden, aufgewühlten und verzweifelten Propheten. Und wir finden seine Antwort in den Versen 5 bis 11, hier aus Kapitel 1. Lesen wir zunächst einmal Vers 5 und Vers 6. Habakuk, Kapitel 1, Vers 5, Vers 6. Die Antwort Gottes auf das verzweifelte Fragen Habakuks. Kapitel 1, Vers 5, Vers 6. Seht euch um unter den Nationen und schaut zu und stutzt. Ja, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde. Denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Also zunächst einmal gilt, und zwar bis heute, dass Gottes Handeln, in welcher Form und wann auch immer, die Menschen staunen, stutzen, überraschen und nicht selten auch entsetzen lässt. Ja, wenn Gott handelt, dann ist das mit nichts zu vergleichen. Und wer auch nur mal annähernd Zeuge einer Naturgewalt wurde, sei es einem Erdbeben, einer Lawine, einer Flut, eines heftigen Unwetters oder eines Vulkanausbruches. Ja, der hat vielleicht eine kleine, aber auch wirklich nur klitzekleine Ahnung von dem, was es bedeutet, wenn Gott redet. Wie groß und allmächtig ist Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und wie klein und hilflos ist doch der Mensch. Ganz nach Römer Kapitel 9, Vers 20. O Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Spricht etwa auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Ja, verwundert und entsetzt euch, wenn Gott sein Schweigen bricht. Und schon manch einem Spötter ist seine spitze Zunge im Halse stecken geblieben, als er mit dem Ewigen konfrontiert wurde. Aber kommen wir zurück hier auf die Antwort Gottes zu sprechen, die er dem verzweifelten Habakuk gibt. Und Gottes Antwort lautet, mal mit meinen eigenen Worten wiedergegeben, das Gericht wird kommen. Und Gott zeigt seinen Propheten auf, durch wen Gott sein Volk aufgrund seiner anhaltenden Gottlosigkeit richten wird, nämlich durch die Chaldäer. Ein altes Volk innerhalb Babyloniens und nun auch mit Babylon selbst gleichzusetzen. Das, was bereits beispielsweise unter dem Propheten Micha über 100 Jahre zuvor prophezeit wurde, ja, es sollte sich nun in den Tagen Habakuks vor seinen Augen erfüllen, und zwar unaufhaltsam. Und so heißt es dann hier auch weiter in Bezug auf diese Chaldäer bzw. Babylonier, lesen wir weiter hier ab Vers 7, Kapitel 1, die Verse 7 bis 11. Ab Vers 7. Schrecklich und furchtbar ist sie. Hier werden die Chaldäer, sprich die Babylonier, beschrieben. Schrecklich und furchtbar ist sie. Von ihr selbst gehen ihr Recht und ihre Hoheit aus. Und schneller als Leoparden sind ihre Pferde und angriffslustiger als Wölfe am Abend. Es stampfen ihre Pferde. Ihre Pferde kommen von fern her, fliegen herbei wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Jeder kommt zur Gewalttat. Ihre Front strebt unaufhaltsam vorwärts und Gefangene rafft sie zusammen wie Sand. Mit den Königen treibt sie ihren Spott und Fürsten sind ihr ein Gelächter. Über jede Festung lacht sie, schüttet einen Erdball auf und nimmt sie ein. Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert. So ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Die Chaldäer bzw. die Babylonier, ich hatte es ja gesagt, sie lösten die Assyrer als Weltmacht ab. Ja, und ohnehin ist es doch Gott, der Könige ein- und auch wieder absetzt. So wie Gott die Assyrer gebrauchte, um Samaria bzw. das Nordreich Israel zur Verantwortung zu ziehen, so gebraucht er nun die Babylonier, um auch das Südreich Juda der gerechten Strafe zuzuführen. Aber Gottes Antwort wirft bei Habakuk zugleich eine neue Frage auf. Ja, einerseits ist Habakuk natürlich froh, endlich eine Antwort erhalten zu haben, aber, ja, die Frage sei gestattet. Wieso Gott ausgerechnet solch ein gottloses, grausames und verdorbenes Volk wie die Chaldäer gebraucht, um die Gottlosigkeit Judas zu bestrafen? Und so fragt er, Kapitel 1, Vers 13. Habakuk wendet sich an Gott nach seiner Antwort. Kapitel 1, Vers 13, da spricht Habakuk: Du hast zu reine Augen, um Böses mit ansehen zu können, und Verderben vermagst du nicht anzuschauen. Warum? Warum schaust du dann den Räubern zu, schweigst, wenn der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Ja, und bei aller Liebe, das ist doch eine berechtigte Frage. Bei allem Frevel und bei aller Gottlosigkeit, ja, so war Juda letztlich immer noch gerechter als die Babylonier. Und man sollte doch erwarten, ja, dass Juda gerichtet wird durch ein Volk, das den Herrn aller Herren anbetet und Gott wohlgefällig lebt, oder noch besser, durch das Kommen des Messias. Aber nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ein noch gottloseres Volk, ein Volk, dessen Gott seine eigene Kraft ist, zieht Gott heran, um das abtrünnige Juda zu richten. Und das verdeutlicht auch die besondere Verantwortung des auserwählten Volk Gottes und was es für Konsequenzen mit sich bringt, wenn man seiner Berufung, wenn man seiner Erwählung nicht gerecht wird. Und so steht es bei einem weiteren Propheten geschrieben, nämlich beim Propheten Amos. Ich will uns das lesen. Amos Kapitel 3. Amos Kapitel 3, Vers 1 und Vers 2. Hört dieses Wort, dass der Herr über euch redet, ihr Söhne Israel, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeführt habe. Nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum, das ist die Konsequenz, darum werde ich an euch alle eure Sünden heimsuchen. Ja, die besonderen Vorrechte einer Erwählung sind zugleich eine hohe Bürde. Und darüber hinaus, um auf die Tatsache zurückzukommen, dass Gott ein noch gottloseres Volk als Gericht für sein Volk heranzieht, handelt Gott nun einmal ganz, ganz anders, als dass es wir Menschen womöglich tun würden. Und hier gilt das Wort, das bekannte Wort aus dem Propheten Jesaja, ne? Jesaja Kapitel 55, ich will es uns lesen. Jesaja 55, Vers 8, Vers 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, und da kommen wir tatsächlich manchmal nicht mit. Und dessen müssen wir uns auch nicht schämen, denn Hiob, David und auch Habakuk, erging es nicht anders. Auch die kamen nicht mehr mit. Auch die haben Gott bisweilen nicht verstanden. Aber sie wurden allesamt an einen Punkt geführt, wo sie Gott nur noch loben und preisen konnten. Ja, wie hatte es Hiob gesagt? Ja, am Ende nachzulesen in Hiob Kapitel 42, wie sagt es Hiob? Ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Ja, und David? Was durfte David bezeugen, so unter anderem im Psalm 7? Ich will dem Herrn danken. Ich will dem Herrn danken für seine Gerechtigkeit und im Namen des Herrn des Höchsten will ich Lob singen. Und damit zurück hier zu Habakuk und seiner neuerlichen Frage, wie Gott es nur zulassen kann, dass ausgerechnet ein solches Volk wie die Chaldäer Juda richten soll. Und auch diese brennende Frage lässt Gott nicht unbeantwortet. Gott ist souverän. Gott ist souverän in seinem Handeln. Er ist heilig und er ist gerecht. Und in dieser seiner Souveränität benutzt Gott fremde, ja sogar gottlose Mächte, um sein auserwähltes Volk zu züchtigen. Vielleicht sogar, um damit aufzuzeigen, ihr seid doch gar nicht besser. Ihr seid nicht besser als die Heiden und götzendienerischen Nationen. Bildet euch doch nichts auf eure Erwählung, auf euren Opfer und Gottesdienst ein. Versteckt euch nicht hinter Ritualen, dem Tempel und eurer Beschneidung, wenn doch all das nichts weiter als ein herzloses Äußeres ist. Ihr habt doch nur einen Schein von Frömmigkeit. Aber inwendig seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und damit unterscheidet ihr euch in nichts von dem Götzendienst der Heiden. Und das ist genau das, was Jahrhunderte später auch der Herr Jesus der religiösen Elite Israels ebenfalls zu verstehen gab. So beispielsweise in Matthäus Kapitel 23, da finden wir ja die Gerichtsrede des Herrn Jesus über die Pharisäer, über die Schriftgelehrten, ja, wo es immer wieder heißt, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und ihr Pharisäer. Und ich will nur mal zwei Verse daraus lesen. Matthäus Kapitel 23, Vers 27, Vers 28. Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Und dieses ermahnende Wort, das hatte zur Zeit von Habakuk seine Berechtigung. Das hatte schon vor Habakuk seine Berechtigung. Das hatte seine Berechtigung zur Zeit des Herrn Jesus. Und, liebe Geschwister, es hat auch heute in gleicher Weise seine Berechtigung. Und das nicht nur in Israel. Und das nicht nur unter den religiösen Israels, unter den Juden. Nein, sondern auch hier. Inmitten des sogenannten christlichen Abendlandes. Wir sind umgeben von christlichen Heuchlern. Es ist so. Betrachten wir aber nun weiter, was Gott dem Habakuk zur Antwort gab. Auf diese neuerliche Frage, die Habakuk aufwarf. Kapitel 2, Vers 2. Habakuk, Kapitel 2, Vers 2. Und der Herr erwiderte mir und sprach, schreib die Vision auf, und zwar deutlich auf die Tafeln, damit man es geläufig lesen kann. Ja, mit anderen Worten, schreib auf, Habakuk, schreib auf, was du geschaut hast, lass es allen kund werden, was ich zu sagen habe. Und dann weiter, Vers 3 und folgende. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte darauf, denn kommen wird sie. Sie wird nicht ausbleiben. Siehe, die verdiente Strafe für den, der nicht aufrichtig ist. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Wie viel weniger wird der Gewalttätige, der Treulose, der anmaßende Mann zum Ziel kommen. Gott bekräftigt, dass das Gericht erfolgen wird. Aber diesmal geht es nicht um die nahe bevorstehende Verbannung Judas, sondern um die Babylonier und darüber hinaus sogar um das Ende der Zeit, die in der Offenbarung geschildert wird. Ja, Habakuks Frage in Bezug auf die Vergehen Judas hatte Gott ja bereits beantwortet. Das bevorstehende Gericht in Form des Einmarsches der Chaldäer und der bevorstehenden babylonischen Gefangenschaft, das stand ja unmittelbar bevor und wird in Kapitel 1 beschrieben. Nun aber hatte Habakuk darüber hinaus die Frage aufgeworfen, ja, wie es sein kann, dass Gott ausgerechnet solch gottlose Nationen wie die Babylonier benutzt, um Juda zu richten. Und Gott antwortet hier in Kapitel 2 praktisch damit, dass er verdeutlicht, dass auch die Babylonier wie auch die Assyrer zuvor gerichtet werden. Und diese Tatsache gilt letztendlich allen Nationen. Jedoch alles zu seiner Zeit. Und so, wie es Gott in seiner Souveränität beschlossen hat. Ja, Gott schaut eben nicht einfach nur zu, auch wenn es manchmal den Anschein hat, sondern sein Wort wird sich zu 100% erfüllen. Und zwar zu seiner Zeit und auf seine Art. Noch einmal hier Vers 3 aus Kapitel 2. Denn die Vision gilt erst für die festgesetzte Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte, sei geduldig, warte darauf, denn kommen wird sie, sie wird nicht ausbleiben. Mit anderen Worten, warte, sei geduldig, harre aus und vor allem glaube und vertraue. Und interessant ist, dass genau dieses Prinzip des Wartens, der Geduld, des Ausharrens und des Vertrauens dann auch später im Hebräerbrief auf das Kommen des Herrn Jesus angewandt wird. So in Hebräer Kapitel 10, ich will es uns lesen, Hebräer Kapitel 10 ab Vers 36. Hebräer Kapitel 10 ab Vers 36. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Und hier zitiert der Schreiber des Hebräerbriefes eben diese Stelle aus Habakuk Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Und das ist sogleich die Lösung. Das ist die Lösung aller Fragen, Zweifeln und Ratlosigkeiten. Ja, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und der Glaube beinhaltet ein unerschütterliches Vertrauen in Gott, selbst in Dingen, die ich nicht verstehe. Peter Hane war es, der einst mal sagte, Vertrauen heißt, mit Fragen leben, auf die es keine Antworten gibt. Denken wir an Hiob. Denken wir an David. Wurden deren verzweifelte Fragen alle beantwortet? Nein. Aber sie wurden in den Glauben geführt. Und sie haben schlussendlich Gott vertraut. Und genau dasselbe sollte nun auch Habakuk erleben. Gott zeigt Habakuk auf, sei geduldig, harre aus und warte es ab, denn auch die Chaldäer werden meinen heiligen Zorn nicht entfliehen können. In Kapitel 2, ab Vers 6, kommt es schließlich zu den sogenannten Weherufen über diese Gerichtsrede, über die Babylonier, die jedoch auch Israel, Juda und alle Nationen vor Augen führen sollen, was Gottes Gerechtigkeit entspricht. In Vers 6, hier Habakuk Kapitel 2, Vers 6, da geht es um Betrug und um Raub und es wird die Frage aufgeworfen, ja, wie lange noch werden die Räuber ihr geplündertes Gut behalten dürfen? Wehe dem, der aufhäuft, was nicht sein ist. Wie lange noch? Und die Antwort? Die Antwort in Bezug auf die Babylonier erfolgt in Vers 8, Kapitel 2, Vers 8. Weil du selbst viele Nationen ausgeraubt hast, werden alle übrigen Völker dich ausrauben. Wegen der Blutschuld an den Menschen und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und all ihrer Bewohner. Ja, Babylon wird das ernten, was es gesät hat, wie schon die Assyrer zuvor. In Vers 9 geht es um Habsucht. Weh dem, der Unrechten Gewinn macht. In Vers 12 geht es um Unrecht. Weh dem, der eine Stadt mit Blut baut und eine Ortschaft mit Unrecht gründet. In Vers 15 geht es um Unmoral und um Ausschweifung. Weh dem, der anderen zu trinken gibt, indem er berauschendes Gift beimischt und sie auch trunken macht, um sich ihre Blöße anzuschauen. Ja, und in Vers 19 geht es schließlich um Götzendienst. Lesen wir mal Vers 18, Vers 19, hier aus Kapitel 2. Kapitel 2, Vers 18, Vers 19. Was nützt ein Götterbild und dass ein Bildner es geschnitzt hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer und dass der Bildner seines Gebildes darauf vertraut, während er doch stumme Götzen anfertigt? Weh dem, der zum Holz sagt, wache auf. Zum schweigenden Stein erwache, der sollte wahrsagen? Gewiss, er ist mit Gold und Silber überzogen, doch fehlt seinem Inneren jeglicher Odem, sprich jegliches Leben. Und wir sehen auch hieran, ja, wie Gott mit Götzen und mit Religion seinen Spott treibt, ähnlich wie es in Jeremia Kapitel 10 geschrieben steht. Und ich zitiere nur mal auszugsweise aus Jeremia Kapitel 10. Denn der Gottesdienst der Heidenvölker, und ich glaube, ich tue dem keinen Abbruch, wenn ich sage, ja, der Gottesdienst der Religiösen. Egal welche Religion und egal wo auf diesem Planeten. Denn der Gottesdienst der Religiösen ist nichts als Wahn. Ein Stück Holz ist es, das man im Walde gehauen hat. Ein Werk von Künstlerhänden mit dem Schnitzmesser hergestellt. Mit Silber und Gold verziert er es. Mit Nägeln und Hämmern befestigt man es, damit es nicht wackelt. Wie eine Vogelscheuche im Gemüsegarten stehen sie da und können nicht reden. Man muss sie tragen, denn sie können nicht gehen. Fürchtet euch nicht vor ihnen, denn sie können kein Unheil anrichten, aber auch Gutes zu tun steht nicht in ihrer Macht. Sondern allesamt sind sie dumm und töricht. Kein Odem wohnt in ihm, nichts als Wahn sind sie. Lächerliche Gebilde. Auszugsweise aus Jeremia Kapitel 10. Das zu dem, was Gott über Religion und jeglicher Art von Götzenverehrung denkt. Und ich muss Ihnen gestehen, ich bin in einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau wann, egal, irgendwann im März, bin ich ja dann auch wieder in Israel. Ja, und ich muss Ihnen gestehen, mich schaudert es jedes Mal aufs Neue. Wenn ich sehe, beispielsweise an der Grabeskirche, ja, wie Steine abgeleckt werden, ja, oder irgendwelche Bilder und Skulpturen betatscht und schon fast abgeknutscht werden und ich weiß nicht was alles. Und natürlich nicht nur in Israel, ja, das wissen wir, ja. Aber das ist Götzendienst, das ist Götzenverehrung. Und da bin ich wirklich froh, dass wir hier bei uns keinen Reliquienschrein haben, ne? Ja, in welcher sie womöglich noch die Krawattennadel meines Bruders küssen können oder was auch immer. Kommen wir auf Habakuk zurück und gehen wir einen Schritt weiter. Nach diesem Zwiegespräch zwischen Habakuk und Gott und den darauffolgenden Weherufen über Babylon erfolgt dann in Kapitel 3 das Gebet Habakuks, ja, was einem regelrechten Lobgesang entspricht, ganz im Stil der Psalmen. Habakuks Gebet und sein Lobgesang. Lesen wir Kapitel 3, Vers 1. Kapitel 3, Vers 1, Gebet des Propheten Habakuk nach Schikionot. Ich habe jetzt hier die revidierte Elberfelder Übersetzung. Ja, und dieses Schikionot, das hat auch schon manch einem Kopfzerbrechen bereitet. Was ist das? Was bedeutet das? Nun, die Bedeutung ist nicht ganz klar, aber es könnte sich um ein bewegtes Klagelied handeln oder einfach um eine musikalische Liturgie, wie wir sie beispielsweise eben auch in den Psalmen vorfinden. Aber wie dem auch sei, jedenfalls geht es in diesem Gebet ja dann auch weiter. Hier, Vers 2. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Ja, Habakuk ergibt sich nicht nur einfach mit der Antwort Gottes zufrieden, sondern er unterwirft sich. Er unterwirft sich mit Haut und Haaren dem Willen Gottes. Ja, er erkennt Gottes Ratschlüsse an und er darf erfahren, dass Gott die Fäden der Heils- und Weltgeschichte in seinen Händen hält. Ja, Gott entgleitet nichts. Und wir dürfen gewiss sein, dass Gott zu seiner Zeit mit allem zum Ziel kommt, auch mit Ihnen, auch mit dir und auch mit mir. Und dann weiter hier, weiter, Kapitel 3, Vers 2 nochmals. Hier, Herr, ich habe deine Botschaft vernommen, ich habe, Herr, dein Werk gesehen, inmitten der Jahre verwirkliche es, inmitten der Jahre mache es offenbar. Habakuks Hoffnung, ja, Habakuks Flehen ist es, dass Gott alsbald und schnell, ja in naher Zeit, all das erfüllen wird, was er in seinem Ratschluss beschlossen hat. Ja, und geht es uns denn nicht ähnlich? Hoffen denn nicht auch wir, dass unser Herr Jesus bald, alsbald in naher Zeit kommt, um mit uns, mit seiner Gemeinde zum Ziel zu kommen? Ja, sehnen wir uns nicht nach dem neuen Himmel und der neuen Erde, in denen Gottes Gerechtigkeit wohnt? Und dann nochmals hier weiter, Vers 2. Herr, ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen. Inmitten der Jahre verwirkliche es. Inmitten der Jahre mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Gedenke des Erbarmens. Habakuk weiß, so wie es auch bei allen anderen Propheten zum Vorschein kommt, dass Gott in seinem Zorn dennoch ein gnädiger und barmherziger Gott ist und dass all seine Strafgerichte zielgerichtet und niemals willkürlich sind. Oh ja, wäre Gott nur zornig, aber nicht barmherzig, so würde ich heute hier nicht stehen. Und wäre Gott ein zorniger Gott, ohne jede Liebe, ohne Gnade und ohne Langmut, dann wäre die Menschheit längst ausgerottet oder zumindest mal sich selbst überlassen. Die folgenden Verse hier aus Kapitel 3 sind dann ein regelrechter Lobgesang auf den einzigartigen Schöpfergott, der darin gipfelt, dass Habakuk gar nicht mehr aus dem Jubeln und Frohlocken hinauskommt. Und das, obwohl Habakuk um die unmittelbar bevorstehende Katastrophe weiß, die noch über das Volk Juda hereinbrechen wird. Aber Habakuk weiß, Gott ist gerecht. Sein Zorn ist ein gerechtfertigter und heiliger Zorn. Und in seinem Zorn ist Gott auch ein Erbarmer, der mit dem gläubigen Überrest weiter Geschichte schreiben wird. Und so heißt es hier zum Abschluss, so wie wir eingangs ja auch schon gelesen hatten, die Verse 18 und 19 hier aus Kapitel 3. Ich aber, Ich will in dem Herrn jubeln, will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Wie verzagt, wie fragend und innerlich aufgewühlt war Habakuk noch am Anfang seiner Weissagung. Wir erinnern uns an sein Wort: Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir, doch du rettest nicht? Und jetzt, am Ende seiner Weissagungen, kommt Habakuk aus dem Staunen, Jauchzen und Frohlocken gar nicht mehr hinaus. Und er kann und er darf bekennen: der Herr ist meine Kraft. Ja, was mit einem Fragezeichen begann, es endet mit einem dicken, fetten Ausrufezeichen. Aus einem verzweifelten Warum wird ein jubelndes Wer. Wer herrscht? Wer handelt? Wer richtet? Wer hält die Fäden der Weltgeschichte und Heilsgeschichte in seinen Händen? Gott, der allmächtige, heilige und gnädige Schöpfer, der sich in seinem Sohn Jesus Christus den Menschen offenbart hat. Und so frage ich Sie, wie wir heute Morgen hier auch versammelt sind: Ja, ist das nicht herrlich? Und ist das nicht auch eine Ermutigung für uns, in dieser Gewissheit leben zu dürfen, dass Gott, unser Gott, der Gott, den wir aber lieber Vater nennen dürfen, alles unter Kontrolle hat? Die Antwort Gottes auf die zweifelnden und brennenden Fragen Habakuks ist zugleich eine Botschaft für ganz Israel und der ganzen Welt. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Glaube ist die Antwort und das Vertrauen auf Gottes Wege ist die Lösung. So wie es auch im 1. Johannesbrief geschrieben steht, 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 4 und 5. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, Vers 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, da geht es um die Neugeburt, um die Wiedergeburt, ne? Denn alles, was aus Gott, ich sage jetzt mal, neugeboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Wir sind Überwinder, liebe Geschwister. Wir sind Sieger. Wir triumphieren über diese Welt, auch wenn uns diese mit Verachtung begegnet. Und halten wir es zu guter Letzt fest und bitte nehmen wir es auch mit in unseren Alltag. Nehmen wir es mit. Gott kommt zu seinem Ziel. Und zwar sowohl mit Israel als auch mit den Nationen. Und darüber hinaus auch mit dir, mit ihnen und mit mir. Ja, eben mit einem jeden, der glaubt. Und bei dieser Perspektive haben wir wahrlich allen Grund, es Habakuk gleich zu tun und in seinen Lobpreis mit einzustimmen. Ich will in dem Herrn jubeln. Ich will jauchzen über den Gott meines Heils. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr segne Sie. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir jetzt wirklich ganz bewusst im Namen deines Sohnes Jesus Christus einfach mal von Herzen Dank sagen. Dank sagen für diese unverdiente Gnade, die du uns hast zuteil werden lassen, dass wir deine Kinder sein dürfen, Herr. Dass wir wissen dürfen, ja, wir sind erlöst. Erlöst aufgrund des Glaubens an das kostbare Blut von Golgatha. O Herr, wir können das gar nicht in Worte fassen, Herr. Und in dieser Stellung als deine Kinder sind wir Überwinder, sind wir Sieger und dürfen wir wissen, auch in allem Elend, in allem Leid und in aller Not, dass wir triumphieren werden. Triumphieren, Herr, über den Teufel, über die Macht der Sünde. Triumphieren in der Gewissheit, dass du für uns den größten Sieg der Weltgeschichte erworben hast, Herr, am Kreuz von Golgatha. und dass wir an diesem deinen Triumph teilhaben dürfen. O Herr, hab Lob und Dank dafür. Amen.